Podcast der Württemberger Handballerinnen. Powered by MHP.
Folge 12 mit
Julia Maithof,
die mit 24 die jüngste im Team ist, aber im Feiern schon ein alter Hase nach den Triumphen der letzten Saison.
Gerade der ganze Mai war wie eben auf so einer Welle. Ja. Wir sind von Highlight zu Highlight gefahren, konnten feiern, also von Feierei zu Feierei, ja. Und das hat man natürlich in Erinnerung.
Julia ist aber nicht nur deutsche Meisterin im Handball, sondern hat auch einen Titel in einer anderen Disziplin. Im Tanzen.
Wir sind eine Gruppe und haben eine feste Choreografie, ja. Und jetzt nicht direkt Ausdruckstanz, aber wir wollen auch schon was damit ausdrücken.
Wir sprechen außerdem über Motivation und Mentalität, Vorbilder im Sport und erfahren, warum ihr erster Termin in Bietigheim Schrammen hinterlassen hat.
Dieser Scheißstein, da sind schon so viele gegengefahren. Es gibt überall Piepser an dem Auto, aber An der Seite, auf der Höhe leider nicht.
Julia, schön, dass du da bist. Und zwar zum zweiten Mal, kann man ganz offen sagen, wir hatten schon mal einen Anlauf.
Ja, ich war schon mal hier, am gleichen Platz, gleiches Mikrofon.
Richtig, die Aufnahme ist aber verloren gegangen. Ich schiebe das auf meinen PC, der hat da irgendwas falsch gemacht. Ich bin sehr traurig darüber gewesen erst, weil es eine echt coole Podcast-Folge mit dir war. Aber es ist so ein bisschen wie im Training Traumtor machen und niemand hat es gesehen.
Das stimmt. Jetzt ist der Druck bei mir, dass ich vielleicht nochmal genauso abliefern kann.
Ich würde sagen, wir nehmen es einfach als Podcast-Trainingseinheit und heute zählt es dann. Ich habe auch ein kleines Dankeschön bzw. noch eine Entschuldigung, weil du dir ja nochmal die Zeit nimmst. Hier ein Gutschein für eine sehr beliebte Bar in Bietigheim.
Ja, Nummer 1 in Bietigheim.
Wir sagen keinen Namen, aber jeder, der Bietigheim kennt, der wird wissen, worum es geht.
Vielen Dank.
Da gibt es auch sehr gute Cocktails.
Ja, doch, tatsächlich. Letztes Jahr oder letzten 2 Jahre waren wir nach den Spielen auch immer mal in Bietigheim in der
Piep.
Bar.
Ja.
Aber wirklich durch die Bank weg kann man eigentlich alles empfehlen, sowohl Mittag, Abendessen, aber dann eben auch für die Cocktails.
Ist Alkohol auch mal erlaubt bei dir oder eigentlich nur bei Sektduschen nach den ganzen Pokalsiegen?
Grundsätzlich wäre es auch mal erlaubt. Allerdings habe ich bisher sehr selten Alkohol getrunken. Mir schmeckt es nicht immer, ich brauche es nicht unbedingt, aber nach einem gelungenen Sieg oder natürlich nach einer Meisterschaft ist es auf jeden Fall mit drin.
Du kannst es auch für eine Portion Süßkartoffelpommes investieren, ist dir überlassen.
Sehr gut.
Apropos Sekt und Bier, gab es sehr, sehr viel im Mai vor allem für euch. Ich habe das noch sehr gut im Kopf. Du wurdest bei einem Interview nach einem Spiel von Vero Mala wirklich mit Bier übergossen. Gibt es da einen Punkt, wo man genug davon hat, vor allem von diesem Geruch, der in den Haaren und in den Klamotten hängt?
Ich denke, es ist immer so das erste Bier, das über einem drüber läuft.
Ja.
Aber das passiert da immer aus einem mega Anlass, weil man irgendwas gewonnen hat oder es eben irgendwas zu feiern gibt.
Ja.
Von daher ist es in dem Moment einfach egal, wie es riecht oder schmeckt. Ich denke eher so der Tag danach, wenn man dann sein nasses Trikot aus dem Wäschesack holt und einfach direkt in die Waschmaschine befördert, weil so kalter Biergeruch gehört dann nicht zu den Besten.
Hast du ihn noch in der Nase oder ist er mittlerweile? Hat er sich verflüchtigt?
Hat er sich verflüchtigt, aber er kann diese Saison wiederkommen.
Wie ist denn das jetzt? Die Vorbereitung auf die neue Saison hat begonnen. Ihr habt letzte Saison was Unfassbares geleistet. Aber wie lange hält sich das? Also Erfolg ist ja gerade als Sportlerin wahrscheinlich auch sehr vergänglich, weil jetzt geht es bei Null los und sagen wir mal, ihr verliert das erste Saisonspiel. Dann erinnern sich wahrscheinlich nur die wenigsten an den Europapokalsieg im Mai, oder?
Ja, ich denke auch. Also ich glaube im Mai und ich denke in der Pause über den Juni hinweg sind wir da auf jeden Fall noch auf so einer Wolke geschwommen. Also beziehungsweise konnten wir auch stolz sein und es genießen. Aber ganz klar, es beginnt eine neue Saison. Es ist sowohl eine neue Bundesliga-Saison als auch eine Champions-League-Saison, die viele Herausforderungen für uns hat. Und ich denke, es wird gerade am Anfang noch sein, Bietigheim, die Mannschaft, die letztes Jahr kein Spiel verloren hat.
Ja.
Und natürlich gehen wir da immer so ins Spiel, dass wir eben der Gejagte sind, aber sportlich beginnt es einfach bei 0 und auch der Tabellenstand 0-0 und ich denke, da bringen uns die Erfolge von letztes Jahr wenig. Wir können die Erfahrung davon mitnehmen und versuchen, die Leistung wieder auf die Platte zu bringen. Natürlich kann man eben stolz drauf sein, aber wie gesagt, fängt es wieder ganz von vorne an.
Wie motivierst du dich dafür? Das ist auch eine Frage, die Lena Backhaus mir noch mitgegeben hat, nicht im letzten Podcast, aber im Anschluss daran. Also wie schafft man sich es wieder neu zu motivieren, wenn man ein Jahr hinter sich hat, in dem man eigentlich alles gewonnen hat und das so perfekt lief, wie es vielleicht nie wieder kommen wird?
Also ich kann für mich persönlich sagen, dass natürlich gerade der deutsche Meistertitel war mein allererster deutscher Meistertitel, was extrem Besonderes ist. Und auch ein internationaler Titel, da wird man immer daran zurückdenken. Aber ich glaube, dass es noch mich einfach noch mehr motiviert. Vor allem jetzt in der neuen Champions League-Saison. Da haben wir vor 2 Jahren schon mal Erfahrungen gesammelt, die nicht durchweg positiv waren. Ja. Und ich glaube, da motiviert es uns, gegen die besten Mannschaften und auch Einzelspielerinnen zu spielen, um da zu schauen, wo stehen wir und was können wir noch holen. Und ich denke, wir sind alle nicht satt zu gewinnen oder Titel zu holen. Ich denke, das macht einfach nur noch hungriger. Und wie gesagt, das waren die ersten in meiner Sammlung und ich hoffe, da kommen noch viele dazu. Deswegen ist die Motivation auf jeden Fall da.
Würdest du das dann beschreiben wie so eine Art Kick, den man einmal hatte und den man dann immer wieder haben möchte?
Ja, ich denke schon. Gerade der ganze Mai war wie eben auf so einer Welle. Ja. Wir sind von Highlight zu Highlight gefahren, konnten feiern, also von Feierei zu Feierei. Ja. Und das hat man natürlich in Erinnerung. Und dafür arbeitet man auch, um dann am Ende eben sich so die Lorbeeren zu pflücken. Und das hat man vor Augen, was es da zu holen gibt. Und das ist jede Saison eine Menge. Und deswegen kann man da auch mit voller Motivation gerade jetzt in der Vorbereitung rangehen.
Du hast gesagt, bei dir ist einfach der Hunger da, weitere Titel zu holen, immer weiter zu gewinnen. Gibt es trotzdem auch mal Tage, wo du aufwachst und denkst, pff, also jetzt zum Beispiel Hochsommer, es ist ultra heiß, in der Halle ist es ja noch ein bisschen heißer. Ich würde eigentlich gerne den ganzen Tag an See fahren und dann brauchst du sozusagen auch mal einen Anschubser von irgendjemandem.
Ja, also ich glaube, es wäre verwerflich zu sagen, dass man sowas gar nicht hat, vor allem in der Vorbereitung. da ist es nicht nur ein Training am Tag und es ist aktuell sehr warm. Es ist zum einen natürlich die eigene Motivation, aber was auch extrem hilft, ist, man kommt in die Halle und sieht, okay, es sind noch 13 andere Spielerinnen da, die würden jetzt vielleicht auch lieber was anderes machen, aber jeder geht dann eben an seine Grenzen, wir schwitzen zusammen in der Halle und ziehen es gemeinsam durch und ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil des Mannschaftssports, dass du das eben nicht alleine machen musst. Natürlich musst du in dem Moment rennen, hoch und runter, aber es machen eben neben dir noch 13 andere. Und das ist, denke ich, ein Arschtritt genug, weil du siehst, ja, wenn die es machen können, dann mache ich das auch.
Welche Rolle spielt so eine Vorbereitungsphase tatsächlich für den Verlauf der Saison? Was würdest du sagen? Ist das der Grundstein für alles, was danach folgt?
Ich denke, ja. Also es wird immer so gesagt, wir müssen jetzt die Grundsteine legen, aber ich denke, es ist wirklich extrem wichtig, gerade was das Athletische betrifft. Wir laufen extrem viel, legen Wert eben auf Athletik und Krafttraining und haben die letzten 2 Jahre gemerkt, dass wir hier mit dem Programm sehr gut gefahren sind. Wir hatten kaum Verletzungen und vor allem auch muskuläre Verletzungen. Und das ist eben auch der Punkt, dass wir während der Saison kaum Zeit haben, noch groß die Ausdauer zu trainieren, weil da sind die Trainingseinheiten zwischen den Spielen begrenzt. Deswegen müssen wir die Zeit, die wir jetzt haben in der Vorbereitung, eben nutzen, um da wirklich den Grundstein zu legen, weil es auch eine sehr lange Saison ist. Und man dann am Ende auch eigentlich ganz gut gesehen hat, dass wir eben noch viele Körner haben. Ja. Und ich denke, da haben wir hier mit Felix auch ein super Athletiktrainer, der uns da die Pläne schreibt, was dann auch in Abstimmung mit Markus zusammen gemacht wird, dass es auch nicht zu viel Belastung ist. Von daher fahren wir, denke ich, damit sehr gut.
Okay, wir kommen zur ersten Kategorie.
Innenleben. Wer würde wahrscheinlich?
Welche deiner Mitspielerinnen oder vielleicht auch dir selbst traust du das jetzt am ehesten zu, was ich dir sage? Wer würde wahrscheinlich Stadtführung in Bietigheim geben können, weil sie sich hier mittlerweile schon sehr gut auskennt?
Jetzt muss ich eine andere Antwort geben als beim ersten Mal.
Ich weiß gar nicht mehr, was die war im letzten Podcast, ehrlich gesagt. Kim, ne?
Genau, Kim.
Ja, weil sie
und
schon lange
ist
hier
mir
wohnt.
Auf dem Rückweg noch eingefallen, es zählt zwar nicht jetzt zu den Spielerinnen, aber Felix ist natürlich hier in Bietigheim aufgewachsen.
Ach so.
Und er weiß schon eigentlich am besten, wo was ist, wo du dahin gehen kannst oder was es gibt. Von daher würde ich, glaube ich, auf Felix umswitchen.
Wer würde wahrscheinlich bei den Ausdauerrunden jetzt in der Vorbereitung heimlich abkürzen?
Es gehört nicht zu unseren Lieblingsdisziplinen, deswegen sind wir Hallensportler und vor allem nicht zu den Lieblingsdisziplinen unserer Torhüterin.
Ah, okay.
Deswegen ja vielleicht Melinda und Gabi. Allerdings bekommen die ja auch manchmal ein verkürztes Laufprogramm und haben dann noch ihre torhüterspezifischen Übungen am Rand. Von daher ist es halb illegales Abkürzen.
Die haben es gar nicht nötig, genau. die laufen eh weniger. Wer würde wahrscheinlich die meisten Liegestütze im Training schaffen?
Ich denke, es wird ein Duell zwischen Xenia und Caro.
Mhm.
Ich denke Caro, aber bei Xenia steckt auch viel dahinter.
Und woran liegt es? Ihr macht ja eigentlich alle dasselbe Kraftprogramm, soweit ich weiß, oder setzen die dann immer noch mal 15 Kilo drauf?
Das nicht, aber ich denke einfach vom Körperbau her, gibt es ja verschiedene Körpertypen, die eher dann einfach viel schneller an Muskelmasse zunehmen und da zählen beide auf jeden Fall dazu.
Okay, wer würde wahrscheinlich bei einem Konzert am Viadukt von Rin und Bowser jeden Song mitschreien können?
Da darf ich jetzt die Kim wieder nennen, aber eben auch, weil sie Karten hatte für das Konzert, leider dann aber nicht konnte, weil Antje da geheiratet hat. Ich wäre die zweite Wahl gewesen, konnte leider an dem Termin dann auch nicht, aber ich denke, wir zwei würden auf jeden Fall zu dem Konzert hingehen. Ich denke nicht, dass wir alle Texte mitschreien können, aber ich denke, wir kennen auf jeden Fall einige der Lieder.
Wer würde wahrscheinlich die Mitspielerin aus deinem Team sein, von der du gerne ein Trikot in deiner Trikotsammlung hättest?
Habe ich das letzte Mal ja auch lange überlegt, aber sage ich immer noch Trine Östergaard. Einfach als Spielerin, die direkt neben mir auf dem Spielfeld steht und mir so eine Kraft, aber Ruhe auch ausstrahlt und die einfach eigentlich Weltklasse ist, ihre Fähigkeiten auf Außen, die sie jetzt auch sowohl im Training als auch im Spiel oft genug gezeigt hat und die natürlich auch schon in ihrer Karriere viel erreicht hat mit Dänemark, aber auch individuell mit ihren Vereinen und ich denke, da kann auch noch sehr viel von ihr kommen, deswegen würde ich mich über ein Trikot freuen irgendwann.
Hast du eine Trikotsammlung? Ist das üblich?
Tatsächlich in der Jugend mehr, beziehungsweise so Jugendnationalmannschaften, Junioren, da war so nach einer EM mal, ich tausche mit meiner Zimmernachbarin.
Okay.
Mittlerweile haben wir ja relativ viele Trikots pro Saison, dass ich gerne mal einfach meine Trikots auch weggebe über Freunde oder auch Fans, die sich darüber freuen, aber da wenig Tauscherei, würde ich jetzt sagen, ja.
Wie war das denn, als du ein Kind warst? Wessen Trikot hast du da getragen oder hättest du getragen, als du Handball zu spielen angefangen hast?
Ja, ich hatte tatsächlich nie das eine Vorbild, auch immer noch nicht, aber ich bin in der Nähe vom TV Großwaldstadt aufgewachsen und wir waren sehr oft bei Spielen dort und deswegen hatte ich da so, sage ich mal, Vorbilder, wo ich gesagt habe, oh, das da hole ich mir Autogramme, da stelle ich mich direkt nach dem Spiel runter aufs Feld und da waren eben auch extrem viele, die dann die Autogramme wollten und ich denke, der Spieler, der mir noch am meisten im Kopf geblieben ist, war Dominik Klein, weil er eben auch aus der Nähe meiner Heimat kommt und genau deswegen würde ich den nennen.
Warst du damals dann auch beim Frauenhandball? Gab es da auch weibliche Idole?
Sehr wenig. Also Sulzbach-Leidersbach hat damals noch erste Liga gespielt.
Jetzt fällt dir gleich die Tür zu. Okay.
Da war ich mal bei Spielen, aber also ich könnte vielleicht ein paar Namen sagen, die damals dort gespielt haben, aber ich kannte auch wenige weibliche Handballspielerinnen, muss ich sagen, ja.
Ist es nicht wichtig für gerade auch junge Mädels, die einen Sport anfangen, dass sie weibliche Vorbilder haben, dass es eben nicht nur einen Dominik Klein gibt, sondern auch eine Julia Maithof?
Ja, auf jeden Fall finde ich es wichtig, aber ich glaube, es ist manchmal schwierig umzusetzen, wenn du eben nicht so eine Mannschaft, die auf einem sehr guten Niveau spielt, in deiner Nähe hast. Wenn du keinen Kontakt hast, dann ist es schwierig. Du siehst hier die Jugendspieler und Spielerinnen, die können zu den Männern in die Halle gehen, zu uns, zu den Spielen. Die sehen uns, sie sehen vielleicht mal, dass wir vor den Training haben und wir können mit denen sprechen. Da hast du einen viel näheren Bezug und kennst dann auch die Namen. Und da, denke ich, ist es einfacher, sich Vorbilder zu schaffen oder zu sehen, da möchte ich auch mal hinkommen. Aber wenn du jemanden vielleicht nur mal aus einem Spiel kennst, das du dir auf dem Laptop anschaust, weil da ein EM-Spiel ist, aber sonst eigentlich überhaupt keinen Bezug zu den Spielerinnen hast, wird es, denke ich, schwierig. Also da die Nähe zu einem Top-Club ist, denke ich, sehr wichtig, um eben sich so Vorbilder zu schaffen.
War dann der TV Großwaldstadt der Grund, warum du mit dem Handballspielen angefangen hast? Also die Vorbilder dort oder was hat dich da in Gladbach zum Handballspielen gebracht?
Nicht der TV Großwaldstadt, tatsächlich einfach meine Mitschülerin in der Grundschule. Also ich habe damals, war noch relativ breit gefächert. Ich war beim Leichtathletik, mal beim Trampolin und dann waren eben ein paar Mal beim Handball. Dachte ich, das gucke ich mir auch mal an. Aha. Und mein Papa hat auch früher sehr gut Handball gespielt und hat es auch bei allen meinen drei Schwestern probiert. Bei mir dachte er sich dann, ach, das brauche ich jetzt nicht nochmal probieren. Ja. Aber da hat es mir dann sehr gut gefallen. Ich habe auch noch Leichtathletik parallel gemacht, aber irgendwann, wo sich rauskristallisiert hat, es ist jetzt Handballsport Nummer eins, es sind auch mehr Trainingseinheiten, dann war eben nur noch der eine Sport im Fokus.
Du bist beim TV Gladbach geblieben, bis du 16 warst. Viele Vorgänger von die ich jetzt im Podcast hatte, die sind irgendwie schon mit 12, 13, 14 in Vereine gewechselt, wo irgendwie eine professionelle Frühförderung auch von jungen Handballtalenten da war. War das ein eher später Schritt dann Richtung Bensheim, auch aus deiner Sicht?
Würde ich schon sagen. Also ich war ja nie in einem Sportinternat oder sonst irgendwas. Ich habe einfach mein Abitur am Gymnasium gemacht, weshalb ich eben auch noch 2 Jahre nach Bensheim immer gependelt bin. Ich habe noch zu Hause gewohnt und bin jeden Tag mit dem Zug eben, also ich habe eigentlich im Zug für mein Abi gelernt. Die Tage waren da relativ, also waren komplett durchstrukturiert.
Wow, okay.
Und bin deswegen eben erst in der B-Jugend gewechselt. Und nach den 2 Jahren, als ich dann mein Abitur hatte, dann eben auch final nach Bensheim gezogen, was dann natürlich sehr viel Aufwand abgenommen hat, ja.
2 Jahre lang im Zug leben und lernen, ohne wirklich zu wissen, was am Ende dabei rauskommt. Hattest du da auch manchmal so den Gedanken, boah, ist schon viel?
Natürlich war es viel, gerade auch zusammen damals mit dem Abiturstress, aber ich hatte in Bensheim ja schon viele Ziele. Ich bin natürlich in der B-Jugend gekommen, aber war schon in der A-Jugend-Bundesliga dabei. Ich durfte in der 2. Damenmannschaft spielen und auch nach einem Jahr auch schon in der 1. Damenmannschaft mittrainieren, was natürlich ein extrem großes Ding war. Ich hatte meinen ersten Einsatz in der 2. Liga noch als Jugendspielerin. Und das waren eben auch so Zwischenziele, die einen immer mehr motiviert haben. Ich wurde auch sehr gut gefördert in Bensheim. Und was, denke ich, ein ausschlaggebender Punkt war, dass ich von Beginn an auch das Vertrauen auf dem Spielfeld bekommen habe, eigentlich in allen Mannschaften, dass ich da eben extrem viel Spielpraxis sammeln konnte. Und ich meine, ich glaube, auf dem Feld lernt man eben am besten in der Spielsituation, neben allem Training, das man natürlich auch dazu braucht. Und da konnte man einfach wirklich Schritt für Schritt sehen, dass ich mehr Vertrauen bekommen habe und das dann eben auch auf der Platte zeigen konnte, was mir dann eben auch wieder neues Selbstvertrauen gegeben hat, denke ich.
Es ist interessant, du sagst schon, dass so der Grundstein oder der Hauptgrund auch einfach das war, was du investiert hast, die harte Arbeit, viel zu trainieren, das wirklich zu wollen. Ich habe dir auch schon bei Versuch Nummer 1 gesagt, dass ich eine deiner Hauptqualitäten, so diese Leichtigkeit finde, die du hast, die Unbekümmertheit. Hast du das damals bewusst wahrgenommen, dass das eine Qualität von dir ist? Wurde dir das auch schon gerückmeldet?
Ich denke, damals noch nicht so sehr, wurde mir aber schon teilweise wirklich zurückgemeldet. Ich denke, man kann eigentlich ganz gut sehen, dass der Druck natürlich auch steigt. Ja. Ich war irgendeine Spielerin, die halt in Bensheim jetzt dabei ist. Ja. Aber nachdem man dann gesehen hat, oh, die wirft ein paar Tore, ist natürlich der Fokus der Gegner dann auch mehr auf dir. Und die Gefahr steigt, dass du dir eben zu viel Druck machst, okay, ich muss jetzt wieder bei dem Spiel abliefern, ja, oder so und so viele Tore machen, damit ich noch auf dem Torschützenliste, weil, keine Ahnung, unter den Top 5 bin.
Ja.
Ich denke, der Druck steigt dann schon, dass man sich eben verkrampft und nicht mehr so frei aufspielen kann. Und genauso hier, der Druck ist da, du hast eine extrem gute Mannschaft, du hast eine sehr gute Konkurrentin auf deiner Position. Wenn du auf dem Spielfeld stehst, musst du dann eben die Leistung bringen.
Mhm.
Und ich denke, da muss man die Balance finden zwischen frei aufspielen, aber jetzt auch nicht übermütig irgendwie, ich probiere jetzt mal das aus und das aus. Also ich denke, die Gefahr ist eben, dass man zu viele Sachen zerdenkt.
Ja.
Gerade wenn es dann auch heißt, das sieht bei dir so locker aus,
ja,
auf einmal rattert der Kopf. Und bisher, denke ich, hat es ganz gut geklappt, aber da kommen bestimmt auch noch Spiele, wo man dann zu viel zerdenkt und dann funktioniert es nicht mehr. Aber ich hoffe natürlich, dass ich mir die Stärke so beibehalten kann.
Aber die Frage ist, warum hat es so gut geklappt? Wie schaffst du das denn, eben jetzt nicht mehr nur irgendeine Spielerin zu sein, in Bietigheim in der besten Mannschaft, in einer der besten Mannschaften jetzt auch Europas zu spielen und trotzdem noch diese Leichtigkeit zu haben? Dann muss es ja, hast du einen Trick? Wie schaffst du das? Du wirkst jetzt auch nicht als Person, die nicht reflektiert oder nicht nachdenkt.
Also ich würde jetzt gerne einen super Tipp raushauen, aber leider fällt mir das gar nicht so ein. Also was, wenn ich jetzt mal das Thema 7 Meter oder so sage,
ja,
da bringt es mir, denke ich, viel, dass wir auch im Training Wettkampfsituationen darstellen und da eben so ein bisschen den Druck herstellen. Wir werfen oft, Kim und ich, nach dem Training bei Gabi jeder 5 Würfe. Und natürlich probiert man da vielleicht auch mal was aus, aber man will ganz klar das Tor machen.
Ja.
Und ich denke, so kleine Wettkämpfe im Training, die dich so vor Drucksituationen stellen, denke ich, bringen einen dann nur weiter, um vielleicht dann in der Drucksituation ein bisschen entspannter rangehen zu können. Vielleicht zählt da meine Leichtigkeit auch drunter zu, dass ich mir dann die nicht zu sehr
anziehe. Man hat das Gefühl, ich kann einfach nichts aus der Ruhe bringen. Gar nichts.
Ja.
Du bist ja auch nach Bietigheim gekommen 2020, zu einer Zeit, wo ja die Voraussetzungen nicht die einfachsten waren. Corona hatte gerade angefangen, die Saison war abgebrochen worden. Du wärst sonst, glaube ich, Torschützenkönigin geworden, warst auf einem sehr guten Weg. Man wusste nicht, wie geht's weiter, geht's überhaupt weiter? Mit welchem Gefühl und mit welchen Erwartungen bist du damals nach Bietigheim gewechselt?
Ich fand es eigentlich cool, dass in Bietigheim wie so ein kleiner Neustart geplant war. Wir hatten einen neuen Trainer und damals, glaube ich, um die 6, 7 Neuzugänge.
Mhm.
Und ich denke, man hat jetzt ganz gut gesehen, dass es in den 2 Jahren auf jeden Fall schon eine extreme Entwicklung gab. Es kam natürlich letztes Jahr nochmal viele neue, gute Neuzugänge dazu. Aber ich denke, gerade mit Markus kann man sehr gut sehen, was wir da für eine Entwicklung genommen haben. Gerade was die Erwartungen betrifft, du wechselst natürlich in eine Mannschaft, die den Anspruch hat, deutscher Meister zu werden.
Ja.
Es ist was anderes, weil in Bensheim waren wir froh, wenn wir ein Spiel gewinnen. Also wir haben alles ins Spiel reingelegt und am Ende geschaut, reicht's heute.
Ja.
Natürlich gab es Gegner, die musst du schlagen, aber dann eben auch Spiele, wo du für eine Überraschung sorgen kannst. Und hier war eben immer sowohl von außen als auch, denke ich, selbst aufgelegter Druck da. Du musst das Spiel gewinnen, um deutscher Meister zu werden. Und ich denke, gerade in der ersten Saison, gerade, ich glaube, am 3. oder 2. Spieltag, ein Unentschieden gegen THC, da war die Stimmung direkt mal gedämpft.
Ja.
Dann die Champions-League-Saison mit einem Haufen Niederlagen und, denke ich, vielen lehrreichen Spielen. Und da sieht man eben, okay, so wollen wir es nicht. Und im Vergleich zur letzten Saison war das natürlich mal das direkte Gegenteil, nur mit Siegen.
Ja.
Und ich denke, das wird auch eine Herausforderung jetzt, zu schauen, können wir daran anknüpfen. Es kommen stärkere Teams und Gegner. Und wie wir dann vielleicht auch damit umgehen, wenn man nicht jedes Spiel gewonnen wird. Weil wenn man gewinnt, ist man auf einer Höhe und da ist es immer einfach, gibt es wenig Probleme und gute Stimmung. Aber es kann, denke ich mal, auch schnell anders sein.
Es gibt noch eine Story, die ich jetzt mittlerweile mitbekommen habe. Kannst mir sagen, ob das stimmt. Bei deinem ersten richtigen Termin, bei einem Fotoshooting, als du hier nach Bietigheim gekommen bist, hast du direkt mal dein Auto gegen einen Stein gefahren. Warst du da noch ein bisschen nervös oder was war los?
Die Story stimmt leider. Ich frage mich, woher du sie hast.
Tja, ich habe recherchiert.
Aber ich muss dazu sagen, es war auf dem Olympparkplatz und es haben zwei Mitarbeiterinnen mitbekommen.
Ja.
Und die haben direkt gesagt, dieser Scheißstein, da sind schon so viele gegengefahren. Es gibt überall Piepser an dem Auto, aber aha, an der Seite, auf der Höhe leider nicht. Ja, somit kenne ich das Autohaus klein gut.
Ja.
Aber also da alles wieder gut und passiert mir nicht nochmal.
Wurde repariert und ja, gut ist. Okay.
Schnelle Mitte.
Zwei Antwortmöglichkeiten und du wählst einfach intuitiv aus. Franken oder Bayern?
Bayern.
Obwohl du aus Franken kommst.
Genau, ich komme aus Unterfranken, allerdings eigentlich so eine Ecke mit Hessen und also viele, wenn ich sage, ich komme aus der Nähe von Aschaffenburg, ja, Hessen, oder? Aber es ist eben noch Bayern. Mhm. Und ich denke, Franken zähle ich mehr so zu der Würzburg-Richtung. Und in Bayern haben wir einfach sehr viel Urlaub gemacht früher. Ich bin jetzt noch sehr gerne in München oder da mal zum Urlaub. Deswegen würde ich tatsächlich Bayern sagen.
Wie sagt man Aschaffenburg bei euch?
Ascheberg.
Ascheberg. Warum auch immer. Ventilator oder Heizdecke?
Ventilator, gerade zu den aktuellen Temperaturen. Ich denke, ja, wenn einem warm ist, kann man wenig dagegen machen, außer mit einer Klimaanlage oder einem Ventilator oder natürlich ins Schwimmbad oder so springen. Mhm. Aber wenn einem kalt ist, kann man sich theoretisch immer noch ein bisschen bewegen.
Ja.
Deswegen Ventilator.
Okay, Mädelsabend oder Clubnight?
Ich würde sagen Mädelsabend, weil es eben nicht mehr so oft vorkommt oder was Besonderes ist. Mhm. Gerade wenn den Mädelsabend verbinde ich dann eben auch mit meinen Freundinnen, vielleicht auch aus der Heimat. Und das passiert eben nicht so oft, dass ich da wirklich Zeit habe, heimzukommen. Wir machen abends was zusammen. Von daher sind die dann einfach noch besondere.
Morgens oder abends duschen?
Abends duschen. Ich denke, da würde fast jeder Sportler abends sagen.
In der Vorbereitungsphase mit 2 bis 3 Mal duschen am Tag, wird das irgendwann schlecht für Haut und Haare?
Man muss ja nicht immer seine Haare waschen.
Ach, stimmt, natürlich, klar. Okay, Kaffee oder Kakao?
Kakao, doch. Ich bin eigentlich kein Kaffeetrinker, vielleicht mal bei einem Stück Kuchen oder so, aber lieber ein Kakao, am liebsten von meiner Oma, wo unten sich noch schön die Schokolade absetzt.
Okay.
Doch, genau.
Rückraum rechts oder rechts außen, wenn du es dir aussuchen kannst?
Rückraum rechts. Also ich finde es immer noch cool, dass ich lange auch rechts außen gespielt habe oder im Notfall auch noch ein Backup wäre für rechts außen,
ja,
weil man eben so mehrere Perspektiven kennengelernt hat. Ich mag es, dass du im Rückraum einfach mehr Initiative übernehmen kannst. Natürlich bist du viel öfter im Ballbesitz, hast die Aktion und als Außen bist du auch oft eben von deinen Rückraumspielern abhängig. Und da hast du dann vielleicht die 3 Würfe im Spiel, die müssen dann sitzen und daran wirst du gemessen, du hattest 3 Würfe, ist nur ein Tor, schlechte Quote. Mhm. Also da bist du einfach, hast du im Rückraum viel mehr Aktionen und deswegen kannst du.
Aber auch viel mehr blaue Flecken, wahrscheinlich.
Bei meiner Spielweise leider schon. gut, die Außen, die treten auch öfter mal auf den Fuß vom Abwehrspieler. Mhm. Ich denke, da ist Handball allgemein nicht so der beste Sport, wenn es jetzt um irgendwie Körperschonung geht.
Ja,
ja, aber im Rückraum hast du natürlich mehr Körperkontakt.
Singen oder tanzen?
Also letztes Mal habe ich auch lange überlegt.
Ja, komischerweise.
Also ich finde auch mal singen, okay, jetzt beides ist jetzt nicht mein größtes Talent.
Doch.
Aber ich habe mich für Tanzen entschieden und musste dann einen Fact raushauen,
ja,
der dich sehr überrascht hat.
Ja.
Da ich tatsächlich früher mit meiner Schule bayerische Meisterin wurde im künstlerischen Tanz.
Ja, erklär nochmal, was ist das? Ich habe es vergessen. Was ist künstlerischer Tanz?
Ja, ich würde es
Freestyle.
Nicht, ja, nee, wir sind eine Gruppe und haben eine feste Choreografie und jetzt nicht direkt Ausdruckstanz, aber wir wollen auch schon was damit ausdrücken, noch Outfits früher und ja.
Also wer da mal Einblicke bekommen möchte, meldet sich bei Julia Meithoff auf Instagram. Da gibt es sicher von dir dann ein Videosnippet an die, die es interessiert.
Aber nur für die VIPs.
Ja. Rucksack oder Koffer?
Koffer. Jetzt gerade auch komme ich vom Urlaub und es war entspannt mit Koffer. Wir sind tatsächlich nur mit Handgepäck, aber wir hatten mal eine so ein bisschen Europareise, wo wir mit einem großen Rucksack durch die Gegend sind. Ja. Und das ist natürlich auch cool und irgendwie dieser Backpacker-Style, aber dann in der Umsetzung tut irgendwann der Rücken einfach weh und ein Koffer ist halt einfach mal einfacher daherzuschieben. Ich habe gern einen kleineren Rucksack, den du für einen Tag dabei hast oder bei einer Wanderung natürlich auch mit einem Rucksack.
Ja.
Aber grundsätzlich würde ich mich für einen Koffer entscheiden.
Spinnen oder Kakerlaken?
Was ich jetzt lieber mag?
Ja, was du lieber in deiner Wohnung hättest, sagen wir mal.
Also ich habe eigentlich keine Angst vor Spinnen. Ich habe einen super Insektenfänger. Den kann ich die Spinnen sehr gut ein.
Aber nicht so ein Elektroschock-Ding.
Nee, sie bleiben am Leben auf jeden Fall. Aber Kakerlaken bräuchte ich jetzt nicht in meiner Wohnung haben, nee.
Tagebuch oder goldenes Buch?
Ich denke aus gegebenem Anlass goldenes Buch, weil es einfach immer im Zusammenhang mit einem besonderen Ereignis steht, weil man etwas gewonnen hat oder für irgendwas geehrt wird.
Ja.
Und ich denke, da ist einfach eine besondere Erinnerung daran. Und ich hoffe, es kommen noch ein paar goldene Bücher dazu, in denen ich mich eintragen
darf.
Du
hast bis jetzt 3, ne?
Genau, Bietigheim jetzt vor ein paar Wochen für die letzte Saison, in Bensheim für den Aufstieg in die erste Liga.
Ja.
Und in Gladbach wurde ich als Einzelsportlerin geehrt, in meinem Heimatdorf.
Da kennt man dich jetzt also auch, aber nicht nur, sondern auch deine Mom. Haben wir letztes Mal auch schon kurz drüber gesprochen. Wieso ist deine Mom eine kleine Prominenz in Gladbach?
Ja, ich denke, den Namen Meithof kennt man ganz gut in unserem Dorf. Liegt daran, dass meine Mama mal zweite Bürgermeisterin war und auch noch im Gemeinderat ist, aber auch ehrenamtlich extrem viel unterwegs ist, genauso wie mein Papa, der ist bei der Feuerwehr, Schiedsrichter und Blasmusikverein. Also
okay,
ich denke, einige werden den Namen Meithof kennen, natürlich, weil wir auch eine große Familie sind, aber meine Eltern sind da sehr engagiert auf jeden Fall.
Was wäre so für dich dann das wo du am ehesten in die Fußstapfen treten könntest, Blaskapelle, Bürgermeisterin oder Feuerwehr?
Also ich denke von denen direkt nichts, wenn dann eher in die Schiedsrichterrichtung beziehungsweise einfach in einem Verein tätig sein, vielleicht noch als Jugendtrainerin. Ich höre mir dann die Konzerte von meinem Papa an oder gebe meine Meinung dazu ab bei irgendwelchen politischen Entscheidungen, aber wirklich.
Ach so, deine Mom fragt dich dann oder hat dich dann schon gefragt, sag mal, was hältst du davon?
Ja, oder man kriegt eben viel mit, was vielleicht im Dorf mal geplant ist und ich kann gerne meine Meinung dazu abgeben und stehe auch dazu ein, aber ich denke, die politischen Entscheidungen liegen bei anderen.
Ich finde, du könntest das sehr gut. Du hast eine sehr diplomatische Art, dich auszudrücken. Also vielleicht irgendwann kannst du es dir nochmal überlegen. Vielleicht reicht es ja auch als Schuldirektorin zumindest. Das wäre
auch, wär auch ein kleiner Schritt.
Das ist vielleicht noch realistischer. Kurze Frage zu deiner Rückennummer. Du hast sowohl in Bietigheim als auch bei deiner Nationalmannschaft die 27. Das ist immer die Frage, warum denn?
Ich habe keine große Geschichte dazu. Als Jugendspielerin hatte ich immer die 7 und in Bensheim war nur noch die 28 übrig.
Mhm.
Und die dann auch nicht mehr. Und für meine erste, in der ersten Damenmannschaft habe ich mich dann für die 27 entschieden. Die 7 muss dabei sein und nah an der 28, aber tatsächlich keine große Bedeutung, aber sie ist oft frei und
okay.
Ich mag sie.
Okay, 27 Trikotnummer, 24 dein Alter und damit bist du in Bietigheim tatsächlich die Jüngste im Kader jetzt. Habt ihr da so Aufgaben? Die Jüngste trägt die Bälle und die Älteste ist Kassenwart oder?
Es gibt natürlich Aufgaben. Tatsächlich hat jeder seinen eigenen Ball, finde ich ganz gut.
Bringt er den auch immer mit? Und
ja, genau.
Echt?
Jeder hat sein Balltäschchen und ist auch dafür verantwortlich, dass er eben sauber ist.
Okay.
Ich hatte in Bensheim aber auch schon mehrere Jahre den Ballsack bei mir zu Hause oder auch mal eine ausgelaufene Harzdose auf meinem Boden.
Schön. Wie kriegt man das weg?
Schwierig. Ja. Also grundsätzlich mit Öl, aber das war so viel, da musstest du erstmal schaben. Ja. Zum Glück auch Fliesen. Okay. Aber natürlich haben wir Aufgaben. Wir sind eben, denke ich, viele, die denken, ich bin eigentlich schon alt genug, ich muss keine Aufgaben mehr übernehmen. Aber da wir eben nur wenige junge Spielerinnen haben, bleiben da auch einige Aufgaben bei den, sage ich mal, schon ein bisschen älteren hängen.
Nächste Kategorie, letzte Kategorie.
Glanzparade.
Glanzparade, das sind drei Vorurteile. Treffen die zu oder sind die unzutreffend? Mhm. Erstes Klischee. Weißwürste, Leberkäse, Haxen. In Bayern gibt es nichts anderes außer Fleisch. Ist das so? Ist das immer noch so? Und ist das so deine Ernährung, wenn du zu Hause bist?
Ich denke, dass es viel Fleischgerichte in Bayern gibt und du wirst wahrscheinlich auch noch in vielen Biergärten oder Wirtshäusern das finden, aber ich denke, dass es wesentlich variantenreicher ist. Ich denke da vor allem auch, was es natürlich aber auch hier in Baden-Württemberg gibt, die Käsespätzle oder ein Oberster. Mhm. Wir in unserem Raum sind, denke ich, auch viel von der hessischen Küche noch angehaucht, sage ich mal mit Kochkäse zum Beispiel.
Okay, was ist das?
Kennst du diesen Schmelzkäse, den man kaufen kann?
Ja.
Und das noch ein bisschen flüssiger und würziger.
Den kocht man?
Nee, oder heißt er nur so? Ja, da wird, glaube ich, so Sahne aufgekocht und mit Quark dann vermischt.
Okay.
Also ich denke, natürlich gibt es viel Fleisch und es gibt auch viele leckere Gerichte. Mal ein Weißwurstfrühstück am Sonntag.
Klar.
Aber nicht nur, denke ich.
Fehlt dir dann hier irgendwas kulinarisch in Bietigheim?
Nee, die schwäbische Küche hat auch viel zu bieten und ja. Das nicht. Wenn mir mal was fehlt, nehme ich es von zu Hause mit oder koche es mir.
Okay. Jetzt ein Klischee, das hat man zuletzt bei der Fußball-EM der Frauen sehr, sehr oft gehört über den Sport. Frauen üben ihren Sport noch ehrlicher aus, machen weniger Drama, verzichten auf Schauspielerei.
Also, ich würde sagen, ja. Aber vielleicht auch, weil, also ich kann jetzt aus dem Frauenhandball sprechen, dass es eben auch gar nicht so gepusht wird. Also es ist nicht so in den Medien. Wenn da jetzt eine kuriose Szene wäre, würdest du sie nicht sofort finden, wenn du dein Facebook öffnest. Ja. Und ich denke, im Fußball werden auch so Statements nach einem Spiel, da wird dann ein Satz rausgenommen, der dann natürlich in einem ganz anderen Zusammenhang dasteht. Und es wird alles, also jedes Wort oder jeder Satz wird einfach tot diskutiert von Fans, aber auch von der Presse. Das ist, denke ich, einfach im Handball nicht so. Und gerade in der deutschen Liga würde ich sagen, dass wir uns untereinander einfach schon sehr gut kennen. Jeder kennt irgendwie aus dem Verein, von dem Gegner, kennt man sich schon. Ja. Und man spricht vor dem Spiel, dann ist man Gegner, aber danach kann man sich auch nach einer Niederlage trotzdem miteinander unterhalten. Und ich denke allgemein, sieht man im Handball sehr oft dieses Fair Play, was ich auch wichtig finde, dass es so bleibt. Und ich würde es jetzt nicht pauschalisieren, dass es bei den Männern irgendwie weniger ist. Aber ich denke, ich kann aus meinen Erfahrungen im Frauenhandball eben nur sagen, dass es da sehr gut läuft und eigentlich durchweg eben dieses Fair Play und der Respekt dann vorderster Stelle steht, weshalb ich eigentlich gut finde und möchte, dass es auch so weitergeführt wird.
Du glaubst aber auch, wenn, sagen wir mal, mehr Kameras auf euch gerichtet wären, dann könnte es dazu führen, dass so dieses Schauspiel drumherum vielleicht doch ein bisschen zunimmt.
Es ist schwierig zu sagen, weil ich würde es gerne mal erleben, wie es ist, wenn so viele Kameras auf einen gerichtet sind. Also falls es mal so weit kommt, dann können wir nochmal darüber sprechen.
Sehr gut, ich mache mir
aber aktuell haben wir eine Livestream-Kamera und da gibst du deinen Senf dazu.
Richtig, furchtbar. Letztes Klischee. Als Vertreterin der jungen Fraktion werde ich dich jetzt hier einfach mal stellvertretend benutzen. Die jungen Menschen heutzutage wollen nichts mehr leisten, sondern nur noch Benefits und Freizeit. Hört man ja sehr oft über Generation XYZ und so.
Ja, also.
Wie ist es denn bei der Generation junger Handballerinnen?
Ich denke, ich weiß gar nicht, ich bin natürlich jetzt auch schon seit ein paar Jahren in der gleichen Liga sozusagen, sodass ich mich gar nicht mehr da als extrem junge Spielerin sehen würde. Und wir hatten zum Beispiel auch letztes Jahr ja oft die Mathilda Ehlert oder Magdalena Probst oder so bei uns im Training. Und da siehst du ganz klar, dass sie noch Vollgas geben und es als Ehre sehen, dass sie bei uns mittrainieren dürfen. Deswegen würde ich das überhaupt nicht pauschalisieren. Grundsätzlich jetzt außerhalb vom Sport, denke ich, hat auch die Pandemie so ein bisschen dazu geführt, dass vielleicht jeder bisschen denkt, ich bekomme viel, ohne dass ich viel dafür machen muss.
Ja.
Also es hat irgendwie auch funktioniert, eben, dass man zu Hause sitzt, aber es läuft trotzdem alles weiter.
Ja.
Und da ist es, denke ich, schwierig, jetzt wieder den Umschwung zu schaffen, dass sich trotzdem die jungen Menschen auch noch engagieren und nicht nur das machen, wofür sie vielleicht Geld bekommen oder wo sie eben direkt so einen Benefit davon haben, sondern dass eben auch mehr junge Menschen dann vielleicht auch noch mal bei ehrenamtlichen Tätigkeiten dabei sind. Und ich denke, dass man es viel im Vereinswesen sieht, dass jetzt eben 2 Jahre hinter uns liegen, wo es wenig Veranstaltungen, Feste, Jugendtraining gab und jetzt eben vorne und hinten die Leute fehlen, die sich auch darum kümmern, ohne vielleicht Geld dafür zu bekommen. Und ich denke, da ist es wichtig, dass die gerade auch kleine Vereine, aber auch große hier wie in Bietigheim dann irgendwie nicht untergehen und da Vereinssterben passiert, nur weil es eben zu wenig Menschen gibt, die sich da engagieren wollen.
Sehr wichtiger Appell. Wird man wahrscheinlich erst in ein paar Jahren sehen, was so wirklich die langfristigen Wirkungen sind von diesen 2 Jahren, in denen sehr wenig gegangen ist. Noch zu einem interessanten Fakt über dich. Du bist ja nicht nur Handballerin, sondern Lehramtsstudentin und, das hast du mir letztes Mal danach dem Podcast selbst verraten, auch noch bei der Bundeswehr. Wie kam es dazu und welchen Rang hast du da oder wie muss man sich das vorstellen? Was machst du da bei der Bundeswehr?
Also ich bin Soldatin auf Zeit, Hauptgefreite Meitow.
Okay, Salut.
Nee, also ich nach meinem Abitur 2016 bin ich im September in die Sportfördergruppe der Bundeswehr eingestiegen.
Mhm.
Das ist eben ein Förderprogramm, damals gerade für junge Spielerinnen, um sich komplett auf den Sport fokussieren zu können und dabei eben finanziell von der Bundeswehr gefördert werden. Und verpflichtend war dafür eine 6-wöchige Grundausbildung, die komplett auf militärischer Basis war. Also ich war 6 Wochen lang unter der Woche in Hannover und habe da eben die militärische Grundausbildung gemacht.
Schießen, kriechen.
Im Wald schlafen.
Mit so einem tonnenschweren Rucksack.
Marschieren.
Boah, okay.
Also da war wirklich tatsächlich alles dabei.
Krass.
Natürlich in so in Mehrbettzimmern schlafen und morgens muss die Bettwäsche faltenfrei sein, was absolut unmöglich ist.
Legst du heute immer noch deine Bettwäsche dann zusammen? Ist das was, was du dir angeeignet hast?
Tatsächlich ja. Also ich habe sie vorher schon zusammengelegt, aber so die Art und Weise, wie die damals zusammengelegt wurde, nicht nur einmal gefaltet, sondern so doppelt gefaltet, dass es sozusagen wie so eine länglichere Wurst ist.
Ja.
Also es war eine extrem lehrreiche Zeit, die ich auch nicht missen möchte, aber muss auch ganz klar sagen, dass jetzt diese militärische Art und Weise, glaube ich, jetzt nicht mein Beruf für die Zukunft wäre,
okay,
weil man sich in der Zeit eben einfach viel hat sagen lassen und ausführen musste, ohne dass man seine eigene Meinung dazu sagen konnte. Aber grundsätzlich finde ich super, dass die Bundeswehr überhaupt sowas zustande, also dass es sowas gibt, weil das deutsche Fördersystem für Athleten ist, denke ich, schon ganz gut oder auch mit deutscher Sporthilfe werden wir gefördert. Aber die Bundeswehr hat einfach gerade nochmal andere, auch finanzielle Möglichkeiten, wo man seinen Sport eben sehr gut ausüben kann und dabei wenig Aufwand sozusagen bei der Bundeswehr hat.
Mhm.
Und da war ich damals 2 Jahre dabei und bin jetzt seit letztem Jahr nochmal 1,5 Jahre dazugekommen, weil sie sagen möchten, wir möchten auch gestandene Spielerinnen fördern und nicht nur Einzelsportler. Die haben ja viele Winterathleten oder Leichtathleten dabei.
Und die Bundeswehr macht das aus Imagegründen? Oder wo genau kommt das? Wieso ist das bei der Bundeswehr verortet, dass die sagen, hier, wir haben einen Kader an Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern, den wir unterstützen, ohne dass die jetzt irgendwie Teil der Armee oder des Heers sind.
Ja, ich denke, grundsätzlich kann man da diesen Slogan von der Bundeswehr, wir dienen Deutschland, ganz gut eigentlich übersetzen. Ich meine, wir dienen Deutschland jetzt nicht im militärischen Sinne, aber dafür, dass wir eben Erfolge, Siege und Titel für Deutschland holen, und dabei wollen die uns eben bestmöglich unterstützen.
Okay.
Und ich schicke da meinen Trainingsplan oder bin auch mal dort und hatte gerade in der ersten Zeit auch viele Lehrgänge dort, wo ich aber Handball trainiert habe, also wo ich sozusagen nochmal individueller gefördert wurde. Und ich denke, sowohl die Bundeswehr als auch die Polizei sind da eben nochmal ein zusätzlicher Förderer und bieten dann eben auch natürlich vielleicht Zukunftschancen. Es ist nicht für jedermanns Sache aber du hast dann eben schon mal so eine Grundlage und wirst dann auch beraten, wenn du deinen Weg da weiterführen möchtest nach dem Sport.
Also mit dir sollte man sich nicht anlegen, ne? Ich merke es schon, du hast Skills, die möchte man gar nicht kennenlernen. Mal hart gefragt, wo haben es Frauen schwerer, in der Bundeswehr oder im Spitzensport?
Ich glaube, im Spitzensport, in der Bundeswehr, muss man, denke ich, ganz klar sagen, dass wir zwar eine militärische Ausbildung hatten, aber die war für die Sportler. Also ich glaube, bei der normalen Grundausbildung bei der Bundeswehr geht es nochmal wesentlich härter zur Sache.
Ja.
Und da wurde jetzt auch nicht unterschieden, ob Männer oder Frauen. Also das war eigentlich da eine Gleichberechtigung. Natürlich machen die Frauen beim Marschieren manchmal kleinere Schritte, da müssen die vorne warten.
Ja.
Aber ich denke, im Spitzensport ist es vielleicht einfach schwieriger, sich durchzusetzen, weil du eben nicht so gesehen wirst. Also du ackerst und trainierst, aber es sehen nicht so viele. Und gerade jetzt auch hier im Handball oder in der deutschen Bundesliga, es sehen halt die sich dafür interessieren. Aber es ist nicht so, dass du zufällig mal bei einem Spiel hängen bleibst, weil es eben im Fernsehen kommt. Und das finde ich eigentlich noch schade, dass es nicht so eine breite Aufmerksamkeit hat, weil alle, die dann mal bei einem Spiel sind oder sich es angeschaut haben, sagen, ey, das war richtig cool, das kann man sich super anschauen, das werde ich jetzt öfters machen. Aber das ist, denke ich, einfach noch zu wenig präsent in der Presse, und ich denke, da ist auch jeder Verein selbst verantwortlich, dass er da, sage ich mal, einen guten Livestream hinlegt, aber natürlich auch allgemein der deutsche Handball, dass das präsenter wird, kommt natürlich aber auch immer mit dem Erfolg. Ich meine, man sieht es jetzt super bei den Fußballfrauen.
Ja.
Die haben ein mega Turnier gespielt und haben jetzt auch die Aufmerksamkeit verdient. Und ich hoffe, das bleibt dann auch bestehen, dass es jetzt nicht nur für 2-3 Wochen ist und dann, geht jeder wieder in die Vereine, sondern dass da eben jetzt so eine grundhohe Aufmerksamkeit da ist für die. Und ich denke, wenn wir sowas erreichen würden oder auch mal so einen Empfang wie die hatten, ich denke, das sind so Ziele, die da allgemein der deutsche Handball und Frauenhandball noch erreichen kann.
Ich finde, das war ein perfektes Schlusswort und ein sehr guter Ausblick, was noch möglich ist und was wünschenswert wäre. Bleibt noch deine Frage an Freddy Griesbach, euren Co-Trainer, der dann nächstes Mal bei mir zu Gast ist.
Ja, also der Freddy ist ja jetzt gute Saison bei uns und war ja vor uns im Männerhandball tätig. Und deswegen würde es mich interessieren, was so seine signifikantesten Unterschiede sind im Trainerdasein zwischen Männerhandball und Frauenhandball. Gar nicht jetzt so groß auf das Sportliche gesehen, sondern einfach vielleicht auch im Umgang, im Training an sich, in der Herangehensweise. Kann er, denke ich, seine ersten Rückschlüsse ziehen nach einem Jahr?
Sehr gute Frage. Ich bin gespannt. Dann, Julia, vielen Dank nochmal, dass du dir ein zweites Mal Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Viel Spaß in der Piep-Bar bei Speis und Trank.
Ich nehme bestimmt ein paar Mitspielerinnen mit.
Genau, lasst es euch gut gehen. Und ja, ich hoffe natürlich, die 53 Siege in Folge könnt ihr weiterhin zu einer unendlich langen Serie vielleicht bis in die Dreistelligkeit ausbauen. Viel Erfolg dabei.
Vielen Dank.
Innenleben. Podcast der Württemberger Handballerinnen. Powered by MHP.